Ich grüße euch alle. Guten Morgen. Und lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen, Markus Evangelium, Kapitel 7. Einige Lehrer und Männer, die sagen, dass man keine Predigt so anfangen darf. Schlagt eure Bibeln auf. Das ist nicht sehr attraktiv und motiviert nicht so sehr, jetzt zuzuhören. Ich bin froh, in einer Gemeinde dienen zu dürfen, in der das reicht, zu sagen, schlagt eure Bibeln auf, Markus Evangelium, und ich hoffe, dass eure Neugier geweckt ist. Wir wollen diesen Abschnitt lesen, Markus 7, die Verse 14 bis 23 ist der Predigttext heute, die Verse 1 bis 23 ist der ganze Text. Ich lese den ganzen Text, Markus 7, Vers 1 bis Vers 23. Und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und sie sagten, einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen Brot aßen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Fragten die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, Treffen hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschen Gebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nicht mehr für den Vater oder Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferungen, die ihr überliefert habt. Und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht, dass nichts von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis und er spricht zu ihnen, seid ihr auch so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht hinaus an den Abort. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. In der letzten Predigt vor zwei Sonntagen haben wir uns den ersten 13 Versen gewidmet und haben uns die ersten 13 Verse angeschaut. Heute wollen wir die letzten 10 Verse miteinander betrachten. Was haben wir vorhin gesehen, was steht vorher, um was geht's? Wir haben hier einen sehr, sehr wichtigen Vers. Nicht nur einen wichtigen Vers, einen sehr, sehr wichtigen Abschnitt. Eine sehr, sehr wichtige Lehre. Wir haben einen Bericht über einen Konflikt, eine Zuspitzung eines Konflikts mit der religiösen Partei, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und mit Jesus Christus. Schonungslos deckt er ihre Falschheit auf, schonungslos deckt er ihre Scheinheiligkeit auf und eine Religiosität und ein falsches System. Ein System der Selbstverherrlichung, Selbstgerechtigkeit und Selbsterlösung. Er zeigt auf, dass was sie haben, eine falsche Religion ist. Ein falscher Glaube. Eine Ja, dass sie so weit von Gott eigentlich entfernt sind, obwohl sie es bekennen, obwohl sie es sagen, sind sie so weit von Gott entfernt. In Kapitel 7, Vers 6 zitiert Jesus Jesaja und bringt es auf den Punkt und sagt, über euch, trefflich hat Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Und das ist das Problem. Nach außen hin sieht das so fromm aus, nach außen sieht das sehr gläubig aus, nach außen sah das sehr gottesfürchtig aus und in gewisser Weise ein Gottesdienst und eine Gottesverehrung und ein Leben, das Gott verherrlichen sollte. Und Jesus sagt, aber nach innen sind sie weit weg von mir, es hat mit mir nichts zu tun. Und er geht sogar so weit, er sagt, vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Das heißt, sie üben hier einen vergeblichen Gottesdienst aus. Diesen Gottesdienst will Gott nicht. Der gefällt Gott nicht. Und das ist die schockierende und ernüchternde und ja, provozierende Angelegenheit, die wir in diesem Text haben. Ich möchte, bevor wir weitergehen, möchte ich ganz kurz dich auffordern oder dich bitten, einen Augenblick darüber nachzudenken. Vielleicht sogar einen Augenblick, dich kurz da hinein zu versetzen in diese Ausgangssituation. Denk mal kurz darüber nach. Du lebst dein ganzes Leben mit dem Anliegen, Gott zu gefallen. Du lebst dein ganzes Leben mit dem Anliegen, Gott zu verherrlichen in allem, was du tust und in allem, was du handelst. Du tust das nach der Überzeugung, nach dem Verständnis deiner Eltern, wie sie es dir beigebracht haben, wie sie es dich gelehrt haben und sie wiederum, wie ihre Eltern das dir gesagt haben, ihnen gesagt haben und gelehrt haben und sie wiederum, was ihre Eltern es ihnen beigebracht haben. Wie lebt man ein Leben, das Gott verherrlicht? Und sie in dieser Überzeugung, mit dieser Prägung, von klein auf wachsen sie auf und versuchen diese Dinge zu tun, von klein auf. Und dann kommt ein Mann, es kommt einer und sagt, ich bin von Gott gekommen. Gott hat mich gesandt. Den Gott, und von dem Gott, den sie verherrlichen, den sie anbeten wollen. Und dieser Mann kommt und sagt, Gott hat mich gesandt und ich habe eine Botschaft. Euer Gottesdienst ist vergeblich. Das, was ihr tut, ist nutzlos. Es ist eine falsche Religion, es ist ein falscher Glaube und es ist für die Katz, es bringt nichts. Das, was ihr tut, ist eine falsche Religion und ihr seid letztendlich eine Synagoge Satans. Ihr seid Kinder vom Satan, nicht von Gott. Ihr verherrlicht nicht Gott, ihr verherrlicht Satan. Jetzt eine Frage, was glaubst du, wie würde es dir gehen? Was würdest du denken? Was würdest du machen? Dein Leben lang warst du davon überzeugt, du verherrlichst Gott mit dem, was du tust und glaubst und dienst dem wahren, lebendigen Gott. Und dann kommt einer und sagt, das tust du gar nicht. Alles falsch. Und nicht nur falsch, es ist nutzlos. Alles bis jetzt, was du getan hast, hat nichts gebracht. Könnt ihr euch vorstellen? Es gibt drei Gruppen und drei Reaktionen mehr oder weniger darauf in unserem Text. Das erste sind die schriftgelehrten Pharisäer, das heißt, das sind die Bibel eigentlich kennen. Das sind die Theologen, die Professoren, die von der Uni kommen. Dann gibt es eine andere Gruppe, das ist die Volksmenge, die sich immer wieder um Jesus versammelte. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Und wir haben in der letzten Predigt darüber nachgedacht und gesehen, was Jesus oder wie Jesus mit dieser ersten Gruppe sich auseinandergesetzt hat, mit den schriftgelehrten Pharisäern. Was sind die Kennzeichen eines vergeblichen Gottesdienstes? Was ist die Kennzeichen einer vergeblichen Religion und letztendlich einer falschen Religion? Ich habe versucht, euch die drei Dinge vor Augen zu malen. Ich wiederhole sie nur ganz kurz. Die Kennzeichen einer falschen und eine Religion, die Gott nicht verherrlicht, sie ist von Menschen ausgedacht und kommt nicht von Gott. Das heißt, sie entspringt nicht aus dem Wort Gottes, sondern sie ist von Menschen und Überlieferung der Ältesten und Überlieferung ihrer Lehrer ausgedacht worden. Sie machen Gesetze und Bestimmungen, was wir tun und lassen müssen, damit es Gott anscheinend wohlgefällig ist. Und Jesus sagt, eine falsche Religion ist die Menschen sich ausgedacht haben. Überlieferung, alles, was ihr euch ausgedacht habt, davon redet Jesus. Das ist das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen, und das ist sehr wichtig, sie ist rein äußerlich. Es geht darum, was man nach außen tut und was man nach außen ist und macht. Das heißt, alles ist äußerlich, alles ist außerhalb von uns. Und somit ist es wichtig, dass es ist, Es geht da nicht ums Herz, um das Innere des Menschen, sondern es geht um die äußeren Dinge. Und an diesen äußeren Dingen macht man fest, ob man gläubig ist oder nicht, ob man einem wahren Gott nachfolgt oder nicht und ob man Gott verherrlicht, ja oder nein. Es wird alles ans Äußerliche gebunden und das Innere ist einem egal. Solange das Äußere stimmt, ist alles gut. Und das dritte Kennzeichen, dass diese Religion ist nicht nur von Menschen ausgedacht und somit an Tradition gebunden, sondern diese Religion oder die falsche, vergebliche Verherrlichung Gottes, sie stellt sogar ihre Tradition über das Wort Gottes. Sie sagt, dass das wichtiger ist als das Wort Gottes selbst. Das sind die drei Kennzeichen. Und das ist das, was Jesus ihnen vor Augen malt, was er ihnen offenbart, was ihnen sagt. Und sie hassen ihn dafür, sie mögen das gar nicht. Also die ersten 13 Verse, in diesen hat Jesus die schriftgelehrten Pharisäer von dieser falschen Tradition überführt und hat sie schonungslos vor Augen gestellt und gesagt, Heuchler. Er bezeichnet sie als Heuchler. Er sagt, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt. Also das, was ihr tut, ist Scheinheiligkeit und das ist heuchlerisches Verhalten. Das sind die ersten 13 Verse. Die nächsten Verse, Verse 14 bis 16, da geht es um die Warnung. Und da wendet sich Jesus weg von den schriftgelehrten Pharisäern und wendet sich zu der Volksmenge. Das ist die Warnung. Und dann geht er weiterhin, ab Verse 17 bis 23, und spricht mit seinen Jüngern. Und da ist es die Erklärung von dem Ganzen. Und das möchte ich heute mit euch ganz kurz machen. Ich möchte mit euch diese Warnung anschauen, die er der Volksmenge gibt, und euch die Erklärung geben, die Jesus hier uns in einer wunderbaren Art und Weise vor Augen malt. Während die ersten 13 Verse, das Schlüsselwort für die ersten 13 Verse Überlieferung war, Tradition war, ist das Schlüsselwort für die folgenden Verse Verunreinigung. Immer wieder, Vers 15 heißt es, das ihn verunreinigen kann. Am Ende wiederum, was den Menschen verunreinigt, in Vers 18 am Ende wieder, ihn nicht verunreinigt, in Vers 20, das verunreinigt den Menschen, in Vers 23, von ihnen kommt heraus, was das verunreinigt den Menschen. Also das ist, um dieses Thema geht es, darum geht es, was verunreinigt den Menschen? Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Tradition, das Judentum lehrten bis heute, alles von außen, das was von außen kommt, das verunreinigt den Menschen. Und Jesus sagt, nicht das, was von außen kommt, das verunreinigt den Menschen, sondern das, was von innen kommt, das verunreinigt den Menschen. Und das ist schon gravierend und das ist sehr entscheidend. Der Hauptgedanke, und darum geht es, was verunreinigt wirklich den Menschen? Von was muss man sich reinigen? Von Töpfen, von Gefäßen, von Berührungen, von irgendwelchen Dingen? Was muss gereinigt werden, dass Gott verherrlicht, dass einen wahren Glauben widerspiegelt. Was muss rein sein und was muss rein gehalten werden? Ist es das Waschen der Hände oder um was geht es? In 1. Samuel 16, Vers 7, geht es darum, dass Samuel einen König sucht. Und er sucht einen König und er findet Saul nachdem Saul verworfen war, sucht er wieder und er sucht und durch die Familie von den Brüdern Davids und einer nach dem anderen, einer nach dem anderen und sind es nicht Samuel ist ganz enttäuscht, weil er seine Vorstellungen, wie ein König sein sollte, groß ist, äußerlich stark und all diese Dinge, so eben wie Saul war. Und Gott erinnert ihn und sagt, der Mensch sieht auf das Außen, auf das Äußere, Gott sieht aber das Herz an. Und das ist der Punkt und das ist die Botschaft von diesem Abschnitt. Wir Menschen sehen auf das Äußere. Uns sind äußere Dinge wichtig. Wir machen das an äußeren Dingen fest. Gott sagt aber, es geht ums Herz, es geht um das Innere des Menschen. Und das ist die Lektion, das ist der Hauptgedanke, was rein sein muss und was verunreinigt den Menschen. Also lasst uns das gemeinsam anschauen. Vers 14. Und als die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht, dass nichts, was von außen des Menschen in ihn hineingeht, das verunreinigt den verunreinigen kann, sondern was aus den Menschen herausgeht, das ist, was den Menschen verunreinigt. Nachdem er sich mit den schriftgelehrten Pharisäern auseinandergesetzt hat, ihnen Kontra gegeben hat, wendete sich jetzt der Volksmenge zu. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, interessant, er ruft sie jetzt herbei, er wendet sich jetzt konkret zu der Volksmenge. Wer sind diese Volksmenge? Zu wem wendet er sich? In Kapitel 6, Vers 55 zum Beispiel heißt es, und liefen in jener ganzen Gegend umher und fragten und fingen an, die Kranken auf den Betten hin und her zu tragen und brachen sie zu ihm. Also eine große Volksmenge versammelte sich. Viele waren immer ständig um Jesus rum und suchten seine Nähe, suchten Heilung, suchten Essen, all diese Dinge. Und eine große Volksmenge. Und nachdem die schriftgelehrten Pharisäer sich mit ihm so auseinandergesetzt haben, und das ist jetzt sehr bemerkenswert, er wendet sich von ihnen ab, wendet sich zu dem Volk, und die Erklärung, die er gibt, gibt er nicht den schriftgelehrten Pharisäern. Die Warnung, die er gibt, gibt er nicht den schriftgelehrten Pharisäern. Die Lehre, die jetzt er gibt, gibt er nicht den schriftgelehrten Pharisäern. Er ringt nicht mit denen und sagt, jetzt kommt, glaubt doch, jetzt versteht doch, jetzt begreift doch, was ich euch sagen möchte. Ihr hängt an falschen Traditionen hinterher, ihr geht verloren. Er setzt sich nicht in dieser Weise mit ihnen auseinander. Er hat sie überführt, dass sie scheinheilig sind. Er hat ihnen gezeigt, dass sie Heuchler sind. Aber er redet nicht in dem Sinne mit denen und sagt, jetzt bitte, kehrt um. Wisst ihr, zu wem er sich wendet? Zu einem Volk. Er wendet sich zum Volk und sagt, hört mich alle und versteht. Warum? Jesus hat Angst, er weiß, dass ihm die Schafe ohne Hirten. Und er weiß, dass Blinde in die Grube führen. Und das sind Blinde, sie erkennen nicht, um was es geht. Sie erkennen nicht, was Gott will. Und sie führen ein ganzes Volk hinter sich hinterher. Und bringen ihnen bei, was anscheinend Gottesdienst ist. Sie bringen ihnen bei, was Gottesverehrung ist. Sie bringen anscheinend bei, was Glauben ist. Und diese Schafe folgen diesen Hirten und sie gehen verloren. Und nicht nur die Hirten gehen verloren, auch die Schafe gehen verloren. Und sie haben keine Ahnung. Blinde führen Blinde. Und Jesus sagt, das zerschmachtete das Herz, weil er sieht, wie Schafe ohne Hirten. Und er ruft sie, um was zu sagen. Freunde, er erklärt sie auf, er sagt, hört mich und versteht. Das ist nicht, was Gott will. Könnt ihr euch vorstellen, er setzt sich jetzt mit diesen Lehrern aus Jerusalem auseinander, mit den Gelehrten. Ich kann mir vorstellen, als die kamen, dass die Volksmenge ehrfurchtsvoll um sie stand und dachte, wow, das sind die aus Jerusalem. Und in einem Augenblick dreht sich Jesus von ihnen weg und spricht zu all diesen Menschen, sagt, kommt mal her. Und sie nähern sich und sagen, kommt mal her. Und dann fing er an und erklärt ihnen, was wahre Gottesdienst ist, was wahre Verherrlichung ist. Er erklärt es nicht ihnen, er erklärt es denen der Volksmenge. Freunde, was hier passiert, ist Gericht. Auf der einen Seite und ist Gnade auf der anderen Seite. Ich möchte euch ganz kurz bitten, mit mir Matthäus 15 aufzuschlagen. Das ist der Parallelbericht. Wir bekommen da ein interessantes Detail. Und eine Haltung Jesu, die mich in der Vorbereitung sehr erschreckt hat, muss ich ehrlich sagen. Der Zusammenhang ist der gleiche, die Begebenheit ist die gleiche, aber Matthäus gibt uns noch etwas mehr an Informationen. Ich lese ab Vers 10. Und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen, hört und versteht nicht, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Dann traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Als Jesus das gesagt hatte, kommen die Jünger und sagen, wir haben es mitbekommen, weißt du, wie sie da sich darüber geärgert haben? Das hat ihnen überhaupt nicht gefallen, als du das gesagt hast. Und dass du dich der Volksmenge zugewandt hast, das hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Und schaut mal, was Jesus zu ihnen sagt. Er aber antwortet und sprach, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Interessant, oder? Was sagt Jesus hier? Es gibt Pflanzen, die mein Vater pflanzt und es gibt Pflanzen, die mein Vater nicht pflanzt. Ihr kennt das Gleichnis? Einer streut das gute Wort und es wächst die gute Saat und dann kommt einer heimlich nachts, der Böse und streut auch da und da wachsen auch welche. Jesus sagt, es gibt Pflanzen, die mein Vater sät, und es gibt Pflanzen, die der Teufel sät. Das ist schon nicht ohne, gell? Und dann sagt er, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Und jetzt guckt mal, lasst sie, sie sind blinde Leiter der Blinden. Wisst ihr, was Jesus sagt? Lasst sie in Ruhe. Das ist erschreckend. Könnt ihr euch vorstellen, der Messias, der Christus kommt, offenbart, er setzt sich mit ihnen auseinander, sie sagen, das ist falsch, er sagt, das ist falsche Religion und er macht sich nicht mal die Mühe, sie zu überzeugen. Wisst ihr, was er sagt? Lasst sie. Findet es nicht erschreckend? Er lässt sich nicht mal auf sie ein. Er versucht sie nicht zu überzeugen. Er sagt, lasst sie. Wisst ihr, warum? Das sind nicht die Pflanzen meines Vaters. Sie sind nicht in der Lage. Sie wollen nicht. Sie wollen gar nicht Gott verherrlichen. Sie gehören Gott nicht. Ihnen geht es nicht darum, Gott wirklich zu verherrlichen. Dann wendete sich eben der Volksmenge zu, Markus Kapitel 7 sind wir zurück, und spricht zu ihnen, aber ihr sagt, versteht, hört und versteht mich, bitte, hört mir zu. Da fleht er sie. Nicht bei den schriftgelehrten Pharisäern, sagte, bitte versteht, was ich zu euch zu sagen habe. Er sagt, da lohnt sich keine Diskussion. Lasst sie. Aber hier, an der Volksmenge, da fleht und sagt, bitte hört mir doch zu. Was sollen sie? Er bringt ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist mindestens genauso schockierend. Er spricht darüber und sagt, Freunde, wie sieht's aus? Dass nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, ihn verunreinigen kann, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt. Ich will dieses Bild nicht so arg ausmalen, weil das ist echt eklig, eigentlich. Später redet von einem Klo und so. Damals waren sie nicht so hygienisch übrigens wie heute. Jesus bringt ein Gleichnis, er bringt erstmal ein Bild. Er sagt, denkt doch mal nach. Ihr nehmt ein Stück Brot zum Beispiel oder ein Stückchen Apfel oder irgendein Gemüse oder ein Fleisch und so. Und ihr nehmt es und esst es. Macht es euch dreckig, wenn ihr das macht. Je nachdem, was für ein Fleisch und wie man es isst, vielleicht kriegt man hier so einen Rand. Ja. Aber letztendlich, und sagt er, und dann, wenn das Ganze passiert, was passiert? Wir denken jetzt nicht so arg darüber nach, was da passiert. Und dann, wenn es soweit ist, über die Nacht, morgens stehst du auf und dann gehst du aufs Klo und dann kommt das alles wieder raus. Und wenn du das nimmst, macht es dich unrein, macht es dich dreckig oder macht es dich nicht dreckig? Wer wird das in die Hand nehmen wollen? Das ist ja echt eklig, gell? Also, lass uns da nicht zu viel darüber nachdenken, sonst verliere ich euch bei der Hauptbotschaft noch von der Predigt. Aber Jesus bringt dieses Bild und sagt, was macht dich rein? Das, was du in dich aufnimmst oder was aus dir rauskommt? Was macht dich dreckig? Was macht dich dreckig? Und das ist doch klar, das, was dann rauskommt, das fasst man lieber nicht an. Das, was man übernimmt, das ist okay. Er bringt in ein Beispiel. Die schriftgelehrten Pharisäer, sie leben eine Religion der äußeren Dinge und die sagen, das, was den Menschen verunreinigt, ist außerhalb vom Menschen. Und darum muss man vorsichtig sein, was man berührt, mit was man in Kontakt kommt. Überall kann Sünde und Unreinheit dran sein, an Gegenständen, an Bechern, am Essen, an Menschen, an Kleidern, überall kann Unreinheit sein. Und man kann sich mit allem verunreinigen. Also die Unreinheit, sagen sie, das Unreine ist außerhalb von Menschen. Also muss man dafür sorgen, dass das nicht in den Menschen hineinkommt. Also bitte schön alles waschen, alles reinigen. Und nicht nur, hier geht es nicht um hygienische Reinheit, sondern um kultische Reinheit. Es muss alles kultisch gereinigt sein, damit der Mensch rein bleibt. Und Jesus sagt, Freunde, das ist ein falsches Prinzip. Der Mensch wird nicht unrein, weil er etwas aufnimmt, sondern der Mensch ist unrein, weil in ihm die Unreinheit ist. Und das ist ein komplett anderes Verständnis vom Menschen. Ein komplett anderes Verständnis von Unreinheit und Reinheit. Was ist die Annahme in einer falschen Religion? Der Mensch ist gut. Der Mensch ist gut. Und man muss einfach den Menschen schützen. Schauen, dass er sich nicht verunreinigt. Man fragt sich und sagt, oh, wer will noch in diese Generation, in diese Welt Kinder in die Welt setzen? Alles ist böse und alles ist immer schlimmer und schlimmer. Wer will überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Und Familien sagen, okay, lohnt sich nicht. Ich meine, die armen Kinder, die kriegen das ganze Böse ab und wenn sie in die Welt kommen, werden sie böse, weil die Welt böse ist. Das ist ein komplettes falsches Verständnis. Wisst ihr, warum Kinder böse sind? Nicht, weil die Welt böse ist. Wisst ihr, warum die Welt böse ist? Weil Kinder böse sind. Wisst ihr, warum der Mensch böse ist? Nicht, weil die Welt böse ist. Weil der Mensch böse ist, ist die Welt böse. Der Mensch wird nicht böse, weil er mit der Berührung mit dem Bösen kommt, sondern die Welt wird böse, weil die Welt mit den Menschen in die Berührung kommt. Wir müssen sie beschützen und sie von den falschen Einflüssen bewahren und dann bleiben sie schön, unsere lieben Heilige, reine, sündlose. Geht man in unsere christliche Schule, besucht sie mal einen Tag, geht mal in die Pausen und schaut euch mal, wie christlich das alles ist. Wie viele Lehrer kämpfen müssen, ihnen beizubringen, ihnen aufzuzeigen, wie böse ihre Herzen sind. Nur weil sie an diesem Ort sind, sind sie nicht automatisch heilig und rein und bewahrt von aller Sünde und tun nichts. Kommen sie an eine staatliche Schule, bah, da sind sie, da die Armen werden so schlimm. Nee. Die christliche Schule, ich bin dafür. Ja, meine Frau ist da, arbeitet da. Die christliche Schule ist gut, wisst ihr warum? Weil sie ihnen zeigt, wie sie sind. Weil es der einzige Ort ist, neben der Gemeinde oder Familie, ein schulischer Ort ist, wo ihre Herzen offenbar werden und man erklären kann, was mit ihren Herzen los ist. Und nicht, die Herzen sind gut und dann beschützt man so, dass die Herzen beschützt bleiben, bis sie erwachsen sind. Das ist ein Trug, ein Missverständnis, eine Lüge. Der Mensch ist nicht gut, der ist nicht rein. Und man kann ihn nicht reinhalten, indem man von äußeren Einflüssen schön entfernt. Der Mensch ist böse von Jugend auf, das sagt die Schrift. Sein Herz ist verdorben. Es ist nur die Frage der Zeit, bis es unten rauskommt. In dem Fall oben, was noch ekliger ist. Also Jesus offenbart ihnen ihre falsche Religiosität, ihr falsches Menschenbild, ihr falsches Verständnis von rein und unrein. Und er bringt ihnen dieses Beispiel und sagt, überlegt doch mal, das, was ihr esst, ist das schmutziger als das, was später rauskommt? Was ist schmutziger? Was macht euch mehr dreckig? Und die Antwort ist natürlich sehr klar. Und die Schriftgelehrten, die haben es verstanden. Und die Jünger merken, dass die sich darüber aufregen und kommen zu Jesus und sagen, wie kann das sein? Was verunreinigt den Menschen wirklich? Das, was von außen auf uns einwirkt oder das, was in uns ist? Was verunreinigt den Menschen eigentlich? Woher kommt dieses Verständnis? Woher kommt diese Gedanken? Woher kommt dieses penetrante und wirklich konsequente, fleißige Beachten von Satzungen, Geboten und äußerlichen Dingen? Man meint doch eigentlich aus der Schrift, oder? Woher haben sie das? Steht nicht im dritten Buch Mose, wer das berührt, wird unrein. Wer Aas berührt, wird unrein. Wer toten Menschen berührt, wird unrein. Wer einen Heiden berührt, wird unrein. Wer sich etwas berührt, was die Frau in ihren Tagen berührt hat, wird unrein. Kennt ihr die alten Stellen? Steht doch da, gell? Wer etwas berührt, der wird unrein, hat doch Gott gesagt. Also warum kommt Jesus und sagt, hey, das hat Gott nicht gesagt, das sind falsch. Er sagt sogar, Markus kommentiert und sagt, damit erklärt er alles für rein. Ja, wie, hat Jesus, hebt er jetzt das Gesetz doch auf? Löst das Gesetz doch auf? Wie kommt Jesus dahin zu sagen, Freunde, egal was ihr berührt und betastet, das macht euch nicht unrein, wenn in dem dritten Buch Mose an so vielen Stellen halt, wenn ihr das berührt, werdet ihr unrein? Wie passt das zusammen? Ich möchte euch auf etwas hinweisen, auf zwei, drei Dinge, die uns da helfen sollen. Geht mal mit mir in das dritte Buch Mose, Kapitel 11. Ich mache euch ein Beispiel. Dritte Mose 11. Da beginnen die Reinheitsgebote und da geht es unter anderem zum Beispiel, welche Tiere darf man essen nicht? Essen und essen nicht. Schwein ja oder nein? Hier geht es nicht darum, was schmeckt besser. Rind oder Schwein? Und weil man Rind mehr mag, sagt man, ja, Schwein ist unrein. Kaufe ich lieber mehr Rind. Ich gebe nur ein, zwei Verse als Beispiel. Kapitel 11 ab Vers 4. Nur diese von diesen Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufen haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel, denn es kaut wieder, aber gespaltene Hufen hat, ist nicht unrein. Aber gespaltene Hufen hat es nicht, unrein soll es euch sein. Der Klippdachs, denn er kaut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe, unrein soll es euch sein. Den Hasen, und er kaut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe, unrein soll er euch sein. Und so weiter. Wir können noch weiterlesen und immer wieder das Essen, das nicht essen. Das nicht essen, es ist unrein, soll euch sein. Also steht es doch, es gibt doch Dinge, die man essen kann und dann wird man sich verunreinigen, oder? Erste Frage. Könnt ihr, liebe Geschwister, liebe Freunde und Besucher, macht Gott etwas Unreines? Kann Gott etwas schaffen, was unrein ist? Wer hat die Tiere geschaffen? Wer hat den Dachs geschaffen? Und Kameli. Den süßen Kamel, wer hat ihn gemacht? Und Hasen, wer hat den Hasen gemacht? Und dann hat er gesagt, okay, ich mache unreine Tiere und ich mache reine Tiere. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott unreine Tiere macht? Nein. Der Punkt ist, hier heißt es, unrein soll es euch sein. Das heißt nicht, dass die Tiere unrein sind, sondern für euch sollen sie unrein sein. Für wen nicht? Für die Völker, für die Heiden, denen hat Gott das Gebot nicht gegeben. Für die waren sie, könnten sie essen, wie auch alle anderen. Der Punkt ist, die Tiere an sich sind nicht unrein, sondern euch sollen sie unrein sein. Das ist das Erste. Nicht die Tiere sind unrein, sondern durch das Gebot werden sie ihnen zu unreinen Tieren. Das heißt, sie dürfen es nicht berühren, dürfen es nicht essen und all diese Dinge. Warum macht es Gott? Warum sagt es? Wozu hat Gott das Gesetz gegeben? Was sagt die Schrift? Wieso hat all dir das gemacht? Um uns als Schatten und Bilder, uns von dem zu offenbaren und uns dahin zu bringen, dass wir verstehen, was Gottes Anliegen ist. Das sind Bilder und Erklärungen und Schatten der himmlischen, geistlichen Dinge. Diese irdischen Dinge, all diese, sind nicht das Eigentliche, sondern Bilder und Schatten der zukünftigen Dinge. Ein Hinweis auf das Evangelium von Jesus Christus. Die Beschneidung, die Gott äußerlich gab, ist ein Bild für die Beschneidung am Herzen. Die Unreinheit der äußerlichen Dinge ist nur ein Bild der Unreinheit des Herzens. Das alles an, das ist nicht unrein. Und Gott hat nichts Unreines gemacht. Aber er hat das geboten, um ihnen etwas deutlich zu machen. Und jetzt ist es, als die Schriftgelehrten es getan haben, sie waren so stolz drauf. Da steht zum Beispiel, und wenn ihr das Gebot sollt ihr an ihren Stirnen, an euren Stirnen tragen und euren Händen, und dann machen sie Quasten und tun sie das an die Stirnen binden und die Gebetsriemen, und je größer die Gebetsriemen, umso gesetzestreuer und gottestreuer sind die Menschen. Je buchstäblicher man das alles hält, je genauer man das alles hält, umso mehr wird man Gott verherrlichen. Und nicht mal nur den Hasen essen, sogar ihn noch nicht mal streicheln und nicht mal berühren, nicht mal anschauen. Keine Fotos von Hasen haben. Weil das ist so weit weg vom Hasen, damit wir nicht unheilig werden. Das ist die Art. Und dann fühlt man sich sehr religiös, sehr fromm. Und Gott sagt, ich will nicht stures Halten der Gebote, Hosea 6, Vers 6, sondern was will Gott? Erkenntnis. Verständnis. Er sagt, ich will, dass ihr versteht, was ich euch damit zeigen möchte. Ich will, dass ihr begreift, was ich euch dadurch deutlich machen möchte. Ich möchte euch zeigen, was verunreinigt den Menschen und was verunreinigt den Menschen nicht. Ich möchte euch etwas deutlich machen. Matthäus 12 nimmt Jesus Bezug darauf und sagt, oh, wisst ihr nicht, was Gott will? Barmherzigkeit. Und nicht stures Halten der Gebote. Er will Verständnis von diesen Dingen. Er will, dass ihr das Gebot und das Gesetz versteht und nicht einfach stur haltet, ohne es zu begreifen. Ich will, dass ihr es begreift, was ich damit euch deutlich mache. Religion ist was? Ich mache einfach Dinge, ich verstehe sie nicht, ich mache es, man sagt, ich soll es machen. Man sagt, ich soll mich kreuzigen, dann mache ich es. Man sagt, ich soll so ein Kreuz tragen, dann mache ich es. Aber ob wir es verstehen oder nicht, keine Ahnung. Aber es soll helfen, soll mich retten. Ich soll beten, dann mache ich es. Ich soll opfern, dann mache ich es. Ich soll in den Gottesdienst gehen, dann mache ich es. Warum? Keine Ahnung. Aber soll helfen. soll anscheinend Menschen retten, dann mache ich's. Ich will ja Rettung. Das ist Religion. Jesus sagt, so nicht, so nicht. Er sagt, euch ist es unrein. Es ist ein Bild, es sind Hinzeichen, es sind Dinge, die deutlich machen, wo das ganze Problem liegt. Jetzt wendet er sich den Jüngern zu. Heißt ab Vers 16. Übrigens, in Vers 16, in einigen Handschriften heißt es, wer Ohren hat, der höre. Das heißt, wem es gegeben ist, das zu verstehen, der soll es verstehen. Dann heißt Vers 17. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Also sie wollten dieses Bild von dieser Toilette verstehen. Und er spricht zu ihnen. Seid auch ihr so unverständig, begreift ihr nicht? Also, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, da wendet er sich gar nicht ihnen zu. Mit denen diskutiert er nicht darüber. Er sagt, lasst sie einfach, lasst sie. Die werden es nicht verstehen, sie können es nicht verstehen, sie wollen es nicht verstehen. Lasst sie. Der Volksmenge sagt, bitte, ich warne euch, denkt darüber nach, versteht. So nicht. Und die Jünger kommen und sagen, oh, ja, wie war das nochmal, Jesus? Wie dem Klo, wie innen und draußen und all das. Und Jesus wundert sich. Bekommen Sie eine extra Wurst, eine extra Lektion, wie immer? Warum wendet sich Jesus den Jüngern zu? Sie werden später hinausgehen und dieses Evangelium allein aus Glauben und nicht aus Werken weiterverkündigen. Und er nimmt sich besonders Zeit und erklärt es ihnen noch sehr, sehr detailliert und gibt ihnen das Verständnis und zeigt, um was es eigentlich geht. Also sagt er, wieso begreife ich das nicht? Also eine extra Runde müssen sie. Und er erklärt es ihnen noch. Ich lese ab Vers 18. Und er spricht zu ihnen. Seid auch ihr so unverständlich, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann. Denn es geht nicht in das Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht heraus an den Abort. Das Problem ist nicht das, was in uns hineinkommt. Denn was wir essen oder was wir trinken, all das, da gibt es einen Kreislauf. Und wisst ihr was? Es berührt dein Herz in keinster Weise. Ob du Schweinefleisch isst oder nicht, berührt dein Herz nicht. Es berührt dein Magen. Ob das gut ist, das ist eine andere Sache. Ob du es verträgst, nochmal eine andere. Ob es dir schmeckt, auch nochmal eine andere Sache. Aber es macht dich nicht rein oder unrein. Das Problem ist, das, was ins Herz kommt oder im Herzen ist. Aber Essen kommt nicht ins Herz. Oder funktioniert ihr anders? So, bei mir geht es alles durchs Herz. Und dann in den Magen. Und Jesus redet nicht von einer Pumpe. Er redet nicht von diesem Organ, das wir haben. Er redet vom Herz als die Schaltzentrale unseres Wollens, unseres Denkens, unseres Glaubens, unseres Verstehens. Er sagt, wichtig ist doch, was du denkst, als das, was du... oder wichtig ist, dass dein Denken rein ist und nicht dein Essen rein ist. Darum geht's. Also, er spricht darüber und er sagt, ist doch klar, er erklärt es nochmal. Also, soll ich es noch deutlicher werden, sagt er. Also, ihr macht doch euer Morgengeschäft. Er muss so praktisch werden. Er sagt, so, morgens geht das in den Abort, was geht da hinein und so. Und lang, okay, ja stimmt, das macht uns echt schmutzig. Deswegen machen wir Löcher und vergraben es. Deswegen... Irgendwie, er muss sagen, wieso begreift ihr nicht, was ich euch damit zeigen möchte? Das ist ein Gleichnis, ein Bild. Ein Bild von was? Eine Analogie. Von Essen und Trinken und Sünde und Unreinheit. Von Herz und Unreinheit und von Essen und Trinken. Er bringt ein Beispiel. Und dann kommt ein Kommentar von Markus und das ist echt herrlich. Dann sagt er, damit erklärte er alle Speisen für rein. Also spätestens hier kann keiner eine Ausrede mehr haben, wenn Jesus gläubig ist. Kann niemand den anderen verurteilen für etwas, was er isst oder was er trinkt. Und sagt, das kannst du nicht als Christ oder als Gläubiger machen. Denn hiermit erklärt Jesus alle Speisen außer Schwein, außer Hase, außer das. Nein, erklärte Jesus alle Dinge für rein. Damit erklärt er, sagt, das Gesetz muss man verstehen. Das Gesetz muss man verstehen. Abgesehen davon sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, gell? Und wenn wir nicht im Gesetz sind, dann ist uns alles rein. Jetzt kommt Folgendes. Vers 20. Er sagte aber, was aus den Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommt die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese Dinge kommen vom Inneren heraus und die verunreinigen den Menschen. Das ist, was den Menschen unrein macht. Das ist, was den Menschen unrein macht, was in deinem Herzen ist und nicht, was in deinem Bauch ist. Was für ein komplett anderes Verständnis. Religion und die Religion der Juden lehrte, alles, was von außen kommt, das macht dich unrein. Was in deinen Magen kommt, das macht dich unrein. Was an deine Hände kommt, macht dich unrein. Kommst du in Berührung mit schmutzigen Dingen, das macht dich unrein. Kommst du in Berührung mit Sünde, macht dich unrein. Mit sündigen Menschen, macht dich unrein. Mit toten Tieren, macht dich unrein. Mit toten Menschen, macht dich unrein. Alles, was außerhalb ist, das macht dich unrein. Und ihr Verständnis ist, wir sind aber rein. Wir sind ja Gottes Volk. Wir müssen nur das Böse fernhalten. Und Jesus öffnet ihnen die Augen und sagt, nee. Ihr seid böse. Ihr seid unrein. Nicht das Draußen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Darum nimmt nicht Markus so viel Zeit hier. Übrigens, an diesem Punkt, entscheidet sich, ob wir Rettung verstehen oder nicht, warum wir Jesus brauchen oder nicht. Wenn der Mensch nicht erkennt, dass sein Herz böse ist, dann wird er nicht begreifen, warum er Jesus braucht. Denn das Herz kann er nicht sauber machen. Das Herz kann er nicht von Dingen fernhalten. Man kann Dinge nicht mehr sehen, man kann Dinge nicht mehr hören, man kann sich von allem entziehen und in ein Kloster ziehen. Haben übrigens ein paar versucht. Wisst ihr, was das Problem ist? Was nehmen sie mit? Ihr böses Herz mit. Du kannst das Umfeld, all das, wenigstens einer findet es witzig, du kannst dich von allem schützen, aber du kannst dich niemals von deinem Herz schützen. Oh, wenn ich diese Dinge nicht schaue, oh, wenn ich diese Dinge nicht höre, oh, wenn ich bloß dahin nicht hingehe, oder wenn ich nur das nicht mache, dann kriege ich es hin. Und dann kriegen wir es nicht hin, gell? Warum nicht? Das Herz. Und Jesus sagt, das Herz ist voll von bösen Gedanken. Und das Wort ist, das ist ein Kakos, ich habe es euch schon mal gesagt. Ja? Und das Bild passt von dem Abort und all diesen Dingen schmutzig machen. Das sind alles Kackergedanken, die man da hat. Er sagt, wisst ihr, was schmutzig ist? Wisst ihr, was eklig anzufassen ist? Wisst ihr, was dich verunrein macht? Das sind deine Gedanken, die kann man nicht, man darf sie einfach nicht mal in die Hand nehmen. Geschweige in den Mund. Ist doch eklig sowas, Kacke im Mund. Wisst ihr, wie viel Kacke aus unserem Mund rauskommt? Liebe Geschwister, das ist wirklich eine Last auf meinem Herzen. Nicht, weil ich verurteilen möchte, aber weil ich uns darauf hinweisen möchte. Wir sind so darauf bedacht, auf äußerliche Dinge. Wir sind so darauf bedacht, penibel jemanden darum zu beurteilen, ob er gläubig oder nicht, gut oder nicht, schlecht oder nicht, nach den äußerlichen Dingen. Und macht jemand nur äußerlich etwas falsch, zack, haben wir ihn abgestempelt. Aber selber, Gedanken voller Hurerei, Gedanken voller Dieberei, voller Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung und dergleichen. Über diese Dinge. Die Gedanken sieht man ja nicht. Kein Problem. Das andere sieht man ja. Aber die Gedanken sieht man ja keiner. Wir verurteilen andere und sind, oder andersrum, darf ich in dem Text bleiben. Die Schriftgelehrten verurteilen Jesus Christus. Und er sagt, wisst ihr was? Ihr mögt eure Hände gewaschen haben, aber euer Herz ist unrein. Denn euer Herz ist voller Unzucht, euer Herz ist voller Lüge, voller Mord, voller Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist. Das ist euer Herz. Ihr sagt, wir machen uns unrein, indem wir kein Essen waschen? Schaut mal euer Herz an. Ich finde es so erstaunlich, wie manche aufgrund von Überlieferungen und Traditionen der Väter einen Maßstab ansetzen, wer gerettet wird oder nicht. und ich sage es nochmal, äußerliche Dinge, die nicht von der Schrift sind, was man alles wir getan haben als bei uns und so weiter. Und ich bin erstaunt darüber, aber wie die gleichen Menschen in der Lage sind, andere zu lästern, böse Gedanken haben, habsüchtig sind, neidisch sind. Das ist kein Problem. Klagt jemand an? Wann haben wir das letzte Mal jemanden Buße hören getan? Oh Mann, ich war neidisch. Wann hatten wir das letzte Mal jemanden Buße hören? Oh, ich bin habsüchtig, will immer mehr. Wann haben wir das letzte Mal Buße jemand gehört? Oh, ich habe hurische Gedanken. Meine Gedanken sind pervertiert. Das sieht niemand. Und darum sagt Jesus, das sind alles getüchtelte Gräber. Nach außen schön weiß gestrichen, sieht schön aus, aber innen voller Todesleben. Tod, Tod, Tod. Ich gebe euch kurz die Liste. Die schriftgelehrten Pharisäer lieben Listen. Sie lieben diese Listen, sie brauchen Listen. Was darf man und was darf man nicht? Was muss man waschen wie? Ich habe euch gesagt, über 30 Kapitel, allein nur für die Waschung von Bechern und Töpfen, was man alles machen muss. Und Jesus sagt, ihr wollt eine Liste haben, ihr kriegt eine. Und er gibt ihnen eine Liste. Eine 12 Dinge. Und ich glaube nicht ohne Grund 12. Wen belehrt er gerade? Die 12 Apostel. Und dann ich gebe jedem einen Punkt mal mit. Jeder kriegt nicht nur einen Korb voller Brot, jeder kriegt mal so einen Punkt, über das er nachdenken möchte. So, 12 Dinge. Für das ganze Volk. Jeder bekommt eins. Da denkt man darüber nach. Das Herz. Er beginnt und sagt, kommen böse Gedanken. Erstens, also man kann es in 6 einteilen. 6 und 6. Die ersten 6 stehen alle in der Plural im Griechischen. Und sie drücken mehr die Handlungen, die aus den Gedanken hervorgehen. Also zum Beispiel Unzucht und Dieberei und Mord und Ehebruch, Habsucht, Bosheit. Das sind Dinge, die sich dann in den Taten manifestieren. Und darum in Plural, also in Mehrzahl. Und ab Arglist bis Torheit, das steht in der Einzahl. Und das drückt werden die Motive und die Haltungen aus des Herzens. Und nach Jakobus, all das entspricht wo? Aus unserem Herz. Wir können nirgendwo die Schuld, dafür sind wir können nicht die Schuld woanders suchen. Wir können nicht sagen, die Gesellschaft ist schuld, meine Eltern sind schuld, die Erziehung ist schuld, die Politik ist schuld, Deutschland ist schuld, Trump ist schuld, irgendjemand ist schuld. Bei uns sind es immer andere schuld. Und Jesus sagt, du bist schuld. Dein Herz, das ist schuld. Das ist das Problem. Nicht äußerlich. Und wir basteln nach äußerlichen Dingen und hoffen, eine gute Gesellschaft, gute Welt, alles zu bekommen und wundern uns, warum das alles zusammenbricht. Weil das Herz tastet niemand an. Das Herz wird nicht offenbart. Die Motive, die Gedanken. Könnt ihr euch vorstellen, wenn all eure Gedanken jetzt auf dem Beamer da an der Wand wären? Jetzt. Wäre ich echt gespannt, wie viel mich gerade von der Kanzel wünschen würden und denken, so ein Idiot. Und sie würden Rufmord begehen, was Jesus sagt. Wenn du über deinen Bruder nur denkst, Idiot, hast du ihn schon getötet. Unzucht beschreibt jede Art von sexuellem Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Das heißt, es ist mit dem Schwerpunkt, da ist kein Verheirateter, aber er sucht sexuelle Erfüllung, in welcher Form auch immer. Das gleiche Wort beschreibt Hurerei. Wo kommt es? Naja, wenn so eine Frau da mich verführt und dann, deine Frau dann, und dein Mann. Woher kommt Unzucht? Aus dem Herzen. Bloß sich allem entfernen, bloß keine Bilder schauen, dann ist alles gut, oder? Da will ich keine unzüchtigen Gedanken haben. Richtig? Die Frage der Zeit, bis einfach das Herz wieder übersprudelt von diesen Dingen. Das Problem sind nicht die Bilder. Das Problem ist nicht das Internet. Das Problem sind nicht die Zeitungen. Das Problem ist das Herz. Dieberei, man kann sagen Unterschlagung, Entwendung, Wegnehmen von fremdem Eigentum, das einem nicht gehört. Und übrigens, da gibt's, das ist nicht nur materiell, das gibt auch geistiges Eigentum, es gibt Zeit. Es gibt viele Dinge, die man anderem stehlen kann. Mord, Tötung, Leben auslöschen oder vernichten. Jesus sagt, beginnt schon bei dem Rufmord, wenn man sagt, Du Idiot. Ehebruch. Das ist jede sexuelle Suche nach jeder sexuellen Erfüllung außerhalb der Ehe eines verheirateten Mannes und einer verheirateten Frau. Das ist Ehebruch. Die Unzucht, Hurerei trifft all die, die nicht verheiratet sind. Ehebruch trifft all die, die verheiratet sind. Woher kommt das? Aus dem Herzen. Habsucht. Verlangen nach einem eigenen Vorteil. Gieriges Verlangen, mehr zu haben. Materiell wie geistig. Das sind Definitionen von diesen Wörtern. Woher kommt das? Aus dem Herzen. Bosheit. Sittliches und moralisches, sittliche und moralische Verkommenheit. Böse Absichten, etwas jemand Böses zu tun, jemanden zu schaden. Arglist, geht um Betrug, Hinterlistigkeit, Falschheit, Täuschung, heimliche Absichten. Jemand locken, einen Köder aushängen und ihn zu Fall bringen. Ausschweifung, Zügellosigkeit, ungezügelte Lust, Schwelgerei, Maßlosigkeit. Sich Dinge nicht enthalten können. Neid, das griechische Wort heißt böses Auge. Ein böses Auge haben. Auf jemand schauen und sagen, oh, ich hasse ihn, er hat, was ich nicht habe. Oh, er sieht so aus, wie ich gern aussehen würde. Oh, und so weiter. Böses Auge, das ist die Umschreibung für Neid im Griechischen. Oder Lästerung. Beleidigende, böse, schlechte Rede. Jemand anderen diskreditieren. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Meine Frau hat es mir beigebracht, ich habe es geübt. Lästerung. Das Wort, das wir haben, ist Blasphemie. Letztendlich in der Gotteslästerung. Hochmut, da geht es um Stolz, überlegen, sich überlegen fühlen, Arroganz, von sich höher zu denken, als man ist. Das ist der Grund, warum Gott einem widersteht. Und Torheit, Dummheit, Gedankenlosigkeit, unbedacht sein, unaufmerksam, unverständig. Übrigens, das gehört all zu den Dingen, die einen Menschen unrein machen können. Freunde, falsche Religion guckt nicht darauf. Sie kümmert sich nicht darum. Sie kümmert sich nur um äußere Dinge. Solange du äußerlich funktionierst, das tust, alles gut. Der wahre Glaube, das Evangelium ist, auf das Herz kommt es an. Alles Äußere vermag dich nicht zu verunreinigen. Ob du es isst oder nicht, spielt keine Rolle. Ob du es tust oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist uns alles erlaubt. Nicht alles dient uns zum Guten, aber es ist uns alles erlaubt. Weil wir nicht mehr unter den Elementen der Welt sind. Aber was uns verunreinigt, ist unser Herz. Das sind die Gedanken unseres Herzens, die uns unrein machen. Und wo müssen wir dann beginnen? Bei uns selbst. Jetzt, ich komme zum Schluss. Was ist die Lösung? Wir müssen unser Herz waschen. Wir müssen nicht die Hände waschen, wir müssen nicht die Töpfe waschen, wir müssen nicht die Kleider waschen, wir müssen das Herz waschen. Aber wie kannst du das Herz waschen? Du kannst nicht zu einem Chirurg gehen und sagen, hier, ich hätte gerne eine Herzwaschung. Einmal bitte. Das ist der neue Bund, das ist das Evangelium, das ist, was Jesus Christus anbietet. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch meinen Geist in euer Innerstes geben. Paulus spricht im Titusbrief, dass wir wiedergeboren sind durch die Waschung der Wiedergeburt. Jesus sagt, dass wir wiedergeboren aus Wasser und Geist. Was er damit sagt, unser Herz muss rein werden. Unser Herz muss durch das Blut Jesu Christi besprengt werden. Er muss gesühnt und entheiligt und gereinigt werden. Um das geht's. Das ist, was Gott will. Gott schaut auf das Innere und nicht auf das Äußere. Gott sucht jemanden, der einen zerbrochenen Geist hat, der sagt, Herr, reinige mein Herz. In Schuld bin ich geboren, ein Sünder bin ich, meine Gedanken sind böse von Anfang an. Ich bin das Problem, nicht das. Ich bin das Problem, mein Herz ist das Problem. Ich brauche dich, ich brauche deine Reinigung meiner Sinnes, meiner Denken, meines Herzens. Und solange der Mensch dahin nicht kommt, wird er Jesus nicht akzeptieren und nicht mögen und er wird ihn hassen. Was ist ein vergeblicher Gottesdienst? wenn wir nur versuchen, äußerlich Gott zu gefallen, aber innerlich Gott an unser Herz nicht ranlassen. Was verherrlicht Gott? Ein Gottesdienst, Sinnesänderung. Paulus sagt Römer 12, Vers 1, so, lasst euer Sinn ändern. Das ist, was Gott wohlgefällig und so vollkommen, das ist, was Gott gefällt. Lasst euer Herz ändern. Lasst euer Herz reinigen. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl und genau das bezeugen wir. Wir brauchen das Blut Jesu Christi, das unsere Herzen reinigt. Amen.